über Übersetzen. Herzlich willkommen zur 55. Folge von Überübersetzten. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und ich freue mich auch besonders, dass wir wieder da sind, weil wir nämlich dank eurer Unterstützung und der Unterstützung vom Deutschen Übersetzerfonds weiter über Übersetzen sprechen dürfen. Die nächsten Folgen werden auch super spannend, weil wir uns nämlich mit unterrepräsentierten Sprachen beschäftigen werden, die genauso wichtig sind wie die sogenannten Prestigesprachen. Wir fangen an mit Dari und Pashto, das sind Sprachen aus Afghanistan, und mit dem Aya Verlag, der Geschichten auf Sprachen veröffentlicht, die Kindern helfen, ihre Wurzeln zu fühlen und zu verstehen. Das ist ein ganz wunderbarer junger Kinderverlag für Familien, die zwischen Sprachen leben. Und Uma Tochi Piracha, Waslat Hazrat Nazimi und Wana Lima haben ihn gegründet und gestartet mit ihren Erstsprachen Dari und Pashto. Und jetzt erweitern sie ihn Schritt für Schritt in andere Sprachen. Waslat Hazrat Nazimi ist eine deutsch-afghanische Journalistin, Buchautorin und Moderatorin. Sie arbeitet für die Deutsche Welle und ist auch bekannt durch ihre Bücher Rausländer und Die Löwinnen von Afghanistan. Und sie hat das erste Buch Simurgh, der Vogel des Lichtes, für den Aya Verlag geschrieben. Wana Lima ist bekannt als Influencerin für Fashion, ehemalige Moderatorin bei MTV und vieles andere mehr. Und politische Haltung zu beziehen und sich sozial zu engagieren, gehört für sie ebenso zum guten Stil wie Mode und Beauty. Sie engagiert sich für Vision for Children e.V. und außerdem arbeitet sie als Videocreator, DJ, Moderatorin und hostet den tollen Podcast Gott und die Welt und noch vieles andere. Uma Tochi Piracha hatte die Idee für den Verlag und ist Mitbegründerin, und sie übersetzt, seit sie denken kann. Zwischen Sprachen, Systemen, Welten, die selten miteinander sprechen. Sie ist geboren in Kabul, aufgewachsen in mehreren Ländern und kam dann mit 12 Jahren nach Deutschland. Sie ist Soziologin, Volkswirtin, Strategie- und Transformationsberaterin bei einem deutschen Mobilitätskonzern. Alle drei sind Mütter und erziehen ihre Kinder mehrsprachig. Und sie leben, seit sie denken können, mit Übersetzung. Sie übersetzen selbst, wechseln die Sprachen durch Flucht, durchs Leben, dolmetschen beim Vorlesen, simultan Kinderbücher, wie ganz viele andere Eltern mit ähnlichem Hintergrund, und haben beschlossen, mit diesem Verlag schaffen sie Abhilfe. Sie haben ein Angebot von einem renommierten Verlag bekommen und ausgeschlagen, um einen unabhängigen Verlag zu gründen und ihre Ideen frei umsetzen zu können. Das ist echt mutig und man merkt es dem Verlag auch wirklich an. Das ist sehr toll. Wir gehen also heute der Frage nach, welche Rolle spielt Übersetzen bei der mehrsprachigen Erziehung? Warum ist es so wichtig, alle Sprachen als Reichtum zu begreifen? Und wie wichtig sind übersetzte Bücher für Familien, die zwischen den Sprachen leben? Ich freue mich, dass ich hier in Frankfurt bei Uma sein darf und mit einer so kraftvollen und kompetenten Macherin über das spannende Thema Übersetzen für Familien, die zwischen Sprachen leben, reden zu dürfen. Vielleicht fangen wir erstmal ganz einfach an mit dir. Was sprichst du denn für Sprachen?
Ja, ich spreche Pashto und Dari. Russisch habe ich auch sehr viel gesprochen, in den letzten Jahren sehr wenig, leider. Genau, ansonsten Englisch und Schulfranzösisch.
Wieso hast du Russisch gesprochen?
Ich bin in Kabul geboren. Bis zur ersten Klasse bin ich zweisprachig aufgewachsen, Dari und Pashto. Und dann kam der Bürgerkrieg und meine Familie ist über Tadschikistan nach Usbekistan und dann nach Moskau gegangen. Das war alles nicht geplant. Mhm. Und das war die ehemalige UdSSR, so dass dort Russisch gesprochen wurde. Mhm.
Dann bist du in Moskau zur Schule gegangen.
Genau, unter anderem. Also wenn es ging, eigentlich, das ist das Verrückte, ich bin eigentlich nach der ersten Klasse nicht so richtig weiter in der Schule gewesen. Mm. Aber die Sprache habe ich gelernt, und auch schnell gelernt.
Ja.
Auch mit dem richtigen Akzent, glaube ich. Also immer wenn mich jetzt Moskauerinnen oder Russinnen und Russen hören, sagen die immer so, ja, das ist
der richtige Akzent.
Ja. Und so bin ich dazu gekommen. Ja.
Und Patscht und Dari haben deine Eltern gesprochen dann. Genau. Oder das ist, weil du gleich zwei Sprachen hast, wie wie kommt das?
Ja, in Afghanistan, die Amtssprache ist Pashto, aber auch Dari. Und meine Familie, mein Vater hat Pashto auch gesprochen, aber auch viel Dari. Es gibt noch eine weitere Sprache, die er gesprochen hat. Er kommt aus Nuristan, da wird auch eine ganz andere Sprache gesprochen. Und meine Mutter spricht Pashto, aber sie sind in Kabul dann gewesen. Und in Kabul wurde viel Dari gesprochen. Und ja, das haben sie dann irgendwann, glaube ich, einfach so mit übernommen. Das war so ein bisschen, glaube ich, so der Zeitgeist. Und in der Zeit bin ich dann geboren und das ist dann mir einfach weitergegeben worden. Also das hatten sie schon. Meine Oma zum Beispiel hat nur Dari mit mir gesprochen, väterlicherseits. Und in der Schule habe ich auch Dari gesprochen. Und es hat sich sehr stark so vermischt einfach im Alltag. Also es war, da war keine krasse Trennung.
Mhm. Und sind die Sprachen sich ähnlich?
Eigentlich nicht. Also sie sind so unterschiedlich, wie wenn man Deutsch mit Englisch vergleicht. Also zum Beispiel Zahlen, so wie im Deutschen, wird auch im Pashto 22, also Stammzahl kommt erst, wie nennt man das nochmal nach der Zahl? Also 22 und nicht wie im Englischen 22. Mhm. Dari ist dann nochmal ganz anders und auch Adjektive und so weiter. Es ist schon sehr unterschiedlich.
Okay, und die meisten Leute sind aber zweisprachig?
Viele, ja.
Viele?
Ja.
Aha, interessant, spannend. Gut, und dann bist du nach Deutschland gekommen, also du sprichst perfekt Deutsch. Das ist jetzt immer dieses, wir haben jetzt schon gelernt, in diesem Podcast von Muttersprache zu sprechen, ist es sowieso relativ sinnlos. Hier wird es jetzt nochmal total klar, es gibt A-Sprachen und B-Sprachen. Was würdest du als deine A-Sprache bezeichnen?
Ich habe das, ich glaube, ich würde das von der Lebensphase abhängig machen. Also jetzt ist natürlich Deutsch meine dominante Sprache, weil ich auch mit meinen Geschwistern sogar Deutsch spreche, meine Freunde, mein Umfeld ist einfach stark deutsch geprägt mit meinem Mann. Aber dadurch, dass wir bei der Erziehung die Muttersprache gewählt haben, ist die Muttersprache jetzt wieder sehr, sehr präsent, was sehr schön ist.
Also du hast zwei Kinder, ne? Also vier genau. Und sechs.
Vier und sechs,
genau.
Ja.
Und mit denen sprichst du Dari oder Pashto?
Pashto.
Pashto sprichst Pashto, du mit denen.
Ja. Da musste ich mich auch eben entscheiden, weil das war dann zu viel. Wir wussten, was die Forschung sagt auch, ein Gesicht, eine Sprache am besten. Man kann auch mehr switchen, also zum Beispiel abhängig von einem bestimmten Umfeld oder Kontext kann man auch switchen. Man kann zum Beispiel sagen, jetzt ist Mittagsessenzeit, wir sprechen währenddessen nur eine Sprache. Das geht anscheinend, aber ich habe mir das gemerkt, ein Gesicht, eine Sprache und dann musste ich mich entscheiden und dann habe ich mich für Pashto entschieden. Damit ist leider Dari so ein bisschen raus, aber ich habe viele Freunde, die auch Dari sprechen, also es ist trotzdem noch da.
Aber immerhin, also du hast Pashto sozusagen sprichst und dein Mann spricht dann Deutsch.
Genau.
Mit den Kindern.
Genau.
Ah ja, interessant.
Mein Mann, also mit den Kindern nicht, mein Mann hat auch eine andere Sprache, er spricht Urdu, das ist auch seine Muttersprache. Und deswegen A-Sprache, was ist meine A-Sprache? Wahrscheinlich viel im Alltag Deutsch mit meinen Kindern, dann meine Muttersprache. Und dann mischt sich das auch mit der Muttersprache von meinem Mann. Das funktioniert schon. Also meine Eltern sprechen beide nur ein paar Stunden mit meinen Kindern. Die antworten dann auch in der Muttersprache, also auf Pashto bei mir antworten sie auch sehr oft nur auf Deutsch, was in Ordnung ist. Das habe ich jetzt gelernt, dass das auch später kommen kann. Ich war zwischenzeitlich etwas frustriert bei meinem älteren Sohn, weil ich gedacht habe, oh Gott, das kommt gar nicht mehr. Am Anfang hatte er nur Pashto geredet und in der Kita-Zeit hat sich das natürlich vermischt und dann ist es fast verschwunden. Und jetzt seit einem Jahr antwortet er immer mehr auf Pashto auch. Oh.
Ja klar, das ist verunsichernd, ne? Also das ist ja auch eine Aufgabe, die mehrsprachige Erziehung.
Was sehr viel ausmacht, ist, dass ich möchte nicht, dass meine Muttersprache bei mir endet. Und sie endet ja am Ende des Tages, wenn ich in einem Alltag bin, in dem eine Sprache sehr dominant ist, die nichts mit meiner Muttersprache zu tun hat. Ja. Und ich hatte dir ja vorhin auch erzählt, wie wichtig ist es eben, das als Potenzial zu sehen. Ich habe neulich mit meinem Sohn über Fernweh gesprochen und wir sind dazu in einem Dialog eben aus einem Buch gekommen und ich habe ihm dann gesagt, ich kann Fernweh gar nicht auf Pashto oder Dari übersetzen, auf irgendeiner Sprache, die du kennst. Und das war für ihn so schön, weil er es auf Deutsch eben begriffen hat. Und gleichzeitig ist es zum Beispiel beim Wort Jan, was auf Dari, auf Pashto, Türkisch, Urdu auch gleiche Bedeutung hat. Das ist so viel wie meine Seele oder mein Leben. Im Pashto gibt es noch eine Steigerung, Janana, also all mein Leben sozusagen. Und es wird auch im Alltag einfach wie ein Kosenamen gesagt. Und mein Kind, der den Namen weiß, was es heißt zum Beispiel und kann damit so viel arbeiten und sein Horizont erweitert sich eben dadurch. Das heißt, Mehrsprachigkeit erweitert den Horizont in beiden Richtungen, nicht nur in der Herkunft, sondern alles, was eben auch dann weiter dazu kommt. Ja. Und das belegen eben auch viele Studien. Wir brauchen da eigentlich so gesammelt irgendwie Wissen für viele Eltern, die da so orientierungslos wie ich eben auch da durchgehen müssen. Und so ist es auch zu dem Verlag gekommen.
Ja, um das nämlich zu begreifen, dass es ein Reichtum ist, weil es ist ja schon so, dass Mehrsprachigkeit ist was Positives, absolut, aber ich empfinde es manchmal so, dass Mehrsprachigkeit, wenn man sagt, das Kind spricht Englisch und Französisch und Spanisch und Deutsch und sagen alle super toll, ganz toll, aber all die Kinder, die Türkisch und Deutsch sowieso zu Hause sprechen, ja, oder Pashto, das ist ja sowieso seltener, das wird ja nicht automatisch als großer kultureller Sprachreichtum begriffen in der gesellschaftlichen Anerkennung.
Ja. So, ne? Ja, das wird auch als Prestige, also werden es Prestigesprachen eben genannt und die anderen Sprachen werden nicht entsprechend gewertet. Dadurch schaffen wir auch ein anderes Bewusstsein, auch für das Kind ein Selbstbewusstsein.
Ja. Und das hat euch dann ja im Prinzip, also euch hat ja was gefehlt. Ne? Also ihr habt zu dritt diesen Eier-Verlag gegründet.
Genau.
Vor einem Jahr.
Vor einem Jahr, genau im Sommer.
Aber du hast schon lange daran gearbeitet, ne?
Also. Ja, das war auch eine ganz besondere Phase. Es hat mit meinem Sohn begonnen, als er geboren ist und ich wollte viel lesen. Ich lese selbst sehr viel und gerne und wollte ihm natürlich vorlesen, habe alle möglichen Bücher geholt, habe da schon festgestellt, okay, wir haben uns für eine Muttersprache eben Pashto entschieden, da gibt es so gut wie keine Bücher, hab dann aber das irgendwie verdrängt und
da gibt es so gut wie keine Bücher jetzt hier in Deutschland.
In Deutschland.
Oder du kommst auch nicht dran, natürlich in der aktuellen politischen Situation kommst du ja nicht
dran. Ich komme da nicht dran, es gibt es die auch so nicht, es gibt ein paar, aber die sind vom Aufbau her, von der Geschichte, vom Kontext, von der Haltung überhaupt nicht das, was meine Lebenswirklichkeit hier ist, was ich meinem Kind vermitteln möchte. Die sind sehr veraltet. Ich möchte auch ein schönes Buch einfach meinem Kind vorlesen. Ich möchte aber auch das vorlesen, was meine Kinder im Kindergarten vielleicht mit anderen Kindern besprechen. Also Gryffalo oder das Neinhorn oder sonst wie. Da möchte ich nicht, dass mein Kind sagt, ah, okay, das gibt's einfach nicht in meiner Muttersprache. Mhm. Diese Trennung wurde immer präsenter, je älter er wurde, desto mehr habe ich gemerkt, dass mein Kind mich unterbrochen hat, weil ich simultan falsch übersetzt habe.
Also
bestimmte Wörter nicht richtig übersetzt
hab, also du hast die Kinderbücher vorgelesen und hast simultan vom Deutschen ins Pashto übersetzt, dann immer, um das zu machen. Ne?
Genau. Das werden jetzt bestimmt ganz viele Eltern nachvollziehen können.
Und das müssen wahrscheinlich viele machen mit den unterrepräsentierten Sprachen.
Ne? Ja, sie kaufen sich Bücher, bekommen welche geschenkt und dann müssen sie einfach simultan übersetzen. Und nach einem vollen Tag bist du auch erschöpft vielleicht oder übersetzt einfach nicht richtig. Viele Eltern sind hier aufgewachsen, können die Muttersprache auch gar nicht so gut und wünschen sich mit der Entscheidung, ich möchte meine Muttersprache weitergeben, dass sie ihren Wortschatz erweitern zum Beispiel. Damit sind sie auch dann abgehängt, sagen dann, ja, ich kann es einfach nicht übersetzen. Aber die, die übersetzen können sozusagen oder die Sprache sprechen, die übersetzen simultan.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, das habe ich gelernt. Das war 6 Jahre Studium, simultan zu dolmetschen. Und dann sagen wir noch zusätzlich, wenn ich im Theater arbeite, simultan dolmetschen von Literatur ist praktisch nicht möglich auf die Schnelle.
Ja.
Und es ist ja so eine Mischform, ne? Also, was man sich vorübersetzt und dolmetscht. Also es ist extrem anspruchsvoll.
Das natürlich ist anspruchsvoll. Kann man das nicht. Und Kinder haben ja auch bestimmte Antennen. Sie merken auch diesen Frust in mir, wenn ich dann eben bestimmte Wörter nicht hinbekomme. Die spüren diese Trennung. Es besteht da einfach diese Trennung. Okay, in meinem Alltag ist Deutsch präsent. Meine Mutter spricht mit mir eine andere Sprache. Ich verstehe immer mehr, vielleicht auch was so dahinter gehört, also dass ich eben auch mehrsprachig irgendwie bin, auch bestimmte andere Einflüsse, aber es hört immer da auf, wo es vielleicht auch Spaß macht, ob Hörgeschichten, Bücher, viele andere Inhalte, und diese Trennung war für mich unerträglich. Ich wollte es ändern, das hat auch viel natürlich auch mit meinem Beruf oder sonstigen zu tun, da habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich mich damit auseinandersetzen, habe recherchiert und hatte dann gesagt, wenn, dann muss es ein Verlag sein, der sehr, sehr viele Bücher schon hat, weil das kann ja nicht sein, da müssen wir einfach die übersetzen. Und so ist es dazu gekommen, dass ich dann mit einem sehr großen Verlag, internationalen Verlag eben gesprochen habe. Wir haben dann herausgefunden, dass sie da eigentlich gar nicht so den Blick dazu haben. Also sie haben immer wieder natürlich in ihrer Recherche das Thema gehabt, unterrepräsentierte Sprachen, aber es endete meistens dabei, ja, wie sollen wir denn einen bestimmten Standard auch gewährleisten für diese Übersetzungen? Und noch schwieriger wurde es bei der Frage der Reichweite. Also wie erreichen wir diese Zielgruppe? Und außerdem, die meisten wollen doch eigentlich gar nicht mehr diese Muttersprache weiterführen. Also da waren einfach viele Dinge, die sehr abstrakt waren, und dann legt man das weg. Dann
oder die andere Richtung.
Nische, ja. Befassen wir uns nicht damit, gucken wir lieber weiter.
Weil es ja auch im Prinzip bedeutet, eigentlich ist ja die andere Richtung. Eher guckt man, was gibt es im Dari, was können wir ins Deutsche übersetzen,
das
sozusagen,
war,
als die andere Richtung bedeutet ja im Prinzip eine Weltoffenheit, dass wir uns endlich mal unserer gesellschaftlichen Realität stellen,
genau,
und sagen, wir brauchen nicht nur deutsche Bücher, sondern wir brauchen Bücher in ganz vielen Sprachen für diese ganzen Kinder, die hier leben und die Sprachen sprechen.
Exakt. Einfach. Also das war genau das, was du sagst, dass die diese Fragen gestellt haben, und ich spreche darüber, ich habe in New York mit dem Vorstand fast schon gesprochen, nicht fast, sondern da auch aus dem Kinderbuchbereich, die dann die Frage gestellt haben, ja, ihr könnt doch auch aus Afghanistan einfach Bücher bestellen. Also so weit weg ist man da immer noch, und dann musste ich dann, naja, einmal das, was du jetzt eben genannt hast, erklären, und auf der anderen Seite die Realität. Wir sprechen in Deutschland über fast 4 Millionen Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, und die haben einfach gar keine Bücher,
ja,
gar keine Hörbücher in ihrer Muttersprache.
Ja, vielleicht müssen wir nochmal genau sagen, was ihr da macht. Ihr seid drei, genau, Frauen, die sich zusammengetan haben.
Ja.
Ihr seid jung gegründet, ihr habt 2 Bücher schon realisiert. Theo Wutlöwe, das ist übersetzt worden einfach. Mhm. Was heißt einfach? Das ist ein übersetztes Buch ins Pashto und Dari.
In Pashto und Dari, wir haben damit gestartet.
Beide Sprachen übersetzt ihr, und ihr macht auch noch was ganz Besonderes, ihr macht eine phonetische Umschrift,
ja,
dass jeder das vorlesen kann, weil es so ist, dass nicht mehr alle die Schrift lesen können, ne?
Ja,
von euch zweiter Generation.
Genau.
Fand ich
ja
auch sehr
das
interessant.
Ist, das, ich kann die Schrift noch lesen, aber das sind ganz viele, die eben hier geboren sind, aufgewachsen sind. Es geht ja auch überhaupt um Zugang zum Lesen. Also du musst auch eine bestimmte Zielgruppe erstmal haben.
Na klar, man geht hier in Deutschland zur Schule, man spricht zu Hause die Sprache, man kann perfekt Dari sprechen und Pashto, aber man kommt ja mit der Schrift nicht unbedingt in Berührung. Man schreibt sich ja nicht, sondern
genau,
in der Schule ist alles auf Deutsch geschrieben. Und deswegen ist diese Umschrift so wichtig, dass sozusagen alle Mütter und Väter wieder vorlesen können, weil phonetisch haben sie es im Ohr und die Schrift würde eine Schwierigkeit bereiten.
Phonetische Umschrift ist uns sehr früh klar geworden, dass das etwas ist, was uns auch absetzt von allen anderen Büchern, weil wir mit der Haltung herangehen, es gibt viele Eltern, die einfach hier geboren sind, aufgewachsen sind und schon diese Einstellung haben, ich möchte meinen Kindern vorlesen, finde aber eben nichts in meiner Muttersprache oder sehr wenig, und das, was vorhanden ist, ist eigentlich toll. Das bildet eben auch meine Lebenswirklichkeit wieder, und der Zugang dazu wäre eigentlich phonetische Umschrift. So schreiben wir uns mit Verwandten oder mit, ja, zum Beispiel in vielen Chats, wenn du außerhalb von Deutschland eben mit irgendwelchen Verwandten sprichst, sonst wie, dann schreibt man auch trotzdem in der Muttersprache, ob Dari, Pashto, Urdu oder Hindi, Koreanisch, kenne ich ganz viele, die dann eben phonetisch das machen. Und das haben wir uns einfach als Beispiel genommen und haben gesagt, so, das müsste genauso sein. So kann eine Mutter oder ein Vater selbst auch nochmal ihr Wortschatz erweitern. Das ist nämlich auf dem Weg zur Gründung uns auch klar geworden. Wir haben jetzt nicht einfach so gestartet, sondern haben auch viele Interviews geführt, haben genau verstehen wollen, wo stehen eigentlich diese Eltern, die eben so wie ich so eine Herausforderung haben. Und der größte Wunsch war bei den Eltern, ich möchte auch meine Muttersprache wieder sprechen. Auf jeden Fall ist das der Ansatz gewesen.
Also das war deine Idee und dann genau. War dir gleich klar, okay, das wirst du nicht alleine machen, sondern du wirst auf jeden Fall andere Frauen oder andere Mitgründerinnen kontaktieren.
Genau, im Zuge der Recherche, weil ich jemanden für Übersetzung gebraucht habe, die eben nicht nur fachlich das versteht, sondern auch mit diesem Ansatz phonetische Umschrift dann auch zeitgemäß übersetzen. So bin ich auf Waslat Hasrat Nazimi gekommen, die eine ganz besondere Sensibilität für Sprache hat und trotzdem ein Pragmatismus, würde ich sagen, Offenheit, sowas anzugehen. Sie ist Journalistin und arbeitet bei der Deutschen Welle, deshalb hat sie einen wunderbaren Pool an eben Kolleginnen und Kollegen, ja, die viel übersetzen.
Und macht auch ganz viele tolle Sendungen zu Afghanistan.
Genau. Wir haben Autorin nämlich, auch.
Genau, Autorin. Ja. Das werden wir euch alles in die Shownotes packen, weil falls ihr jetzt ganz viel über Afghanistan wissen wollt, wir reden hier ganz viel über Übersetzung und Kinderbücher und bestimmt kommen wir auch noch darauf, aber alles, was ihr sonst noch wissen wollt, findet ihr ganz sicher bei der Waslat in den Features, die sie gemacht hat.
Genau. Und Juana Lima ist ja die Person, die mir immer wieder erwähnt wurde, was Community und Reichweite angeht und auch eine Mutter, die eben, ich habe sie selbst sozusagen, ich bin sehr wenig in Social Media präsent, aber habe vieles von ihr mitverfolgt, weil sie eine Mutter repräsentiert, die mit sehr viel Leichtigkeit eben Muttersprache oder überhaupt, sage ich mal, das Kulturelle mit dem Hier und Jetzt einbindet. Und das hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Ich habe sie angesprochen und sie hatte auch schon die Idee. Es haben ganz viele, glaube ich, diese Idee mit einem Buch. Viele Mütter und viele Väter. Jemand musste einfach den Anfang machen.
Ja.
Und genau, und dann haben wir uns irgendwann zusammengetan, haben viel geforscht und viel ausgearbeitet. Irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt fangen wir an. Und das war letztes Jahr. Ja, und da haben wir auch entschieden, dass wir ein eigenes Buch schreiben wollen. Die Waslat hatte schon eine Idee, weil wir eben gemerkt haben, es geht darum, die bestehenden Bücher zu übersetzen, damit es eben das abbildet, was du auch so schön gesagt hast, wenn Kinder einfach in ihrem Umfeld, im Kindergarten über irgendwelche Geschichten erzählen. Und auf der anderen Seite war es uns wichtig, trotzdem auch eben besondere Geschichten zu übersetzen. Und so sind wir auf Simurgh, also der Vogel des Lichts, gekommen. Mhm. Von der Geschichte her so ein bisschen wie Konferenz der Tiere, wo es sehr viel um Gemeinschaft geht, um Gaben, sage ich mal. Und am Ende ist es bei jedem selbst. Es ist wunderschön geschrieben,
poetisch. Total wunderschönes auch. Buch und ganz, ganz toll illustriert, ja, auch.
Magdalena Fulini hat das illustriert mit Pinsel und Farben und es war eine wunderschöne Zusammenarbeit, ja.
Und der Simurgh geht, der Vogel des Lichtes, geht dann auf eine Tradition, auf eine Mythologie zurück?
Auf die persische Mythologie,
auf die persische, genau, Mythologie zurück.
Und das ist das Schöne, dann kannst du in einen Dialog mit deinem Kind eben treten, ob jetzt dieses Buch oder ein anderes Buch, so kannst du ja viel mehr auch zum Hintergrund erzählen. Und ich finde, weil es jetzt hier auch um Übersetzung geht, sozusagen, das bringt so viel Leichtigkeit mit sich, wenn du dich einfach auf die Geschichte einlassen kannst und nicht so sehr irgendwie gucken musst, habe ich das jetzt richtig übersetzt?
Ja, vor allen Dingen die Sprache ist nicht ganz leicht. Also ich finde, es ist ein wunderschönes Buch. Wenn man das liest, ist es auch ganz toll grafisch gestaltet. Das heißt, wir haben oben das Deutsche, wie zum Beispiel glücklich fliegen sie zurück über ihren Nestern, frei verbunden, voller Licht. Und dann kommt es eben in Dari geschrieben und dann kommt es in der phonetischen Umschrift. Und ich finde auch, das ist so ein Buch, das ist für jedes Kind. Und es ist auch so schön, dass man die andere Schrift mal sieht. Jetzt, ja, also darüber hinaus, ist es für alle Kinder eigentlich was Tolles, diese Mehrsprachigkeit zu erfahren eigentlich.
Ja, also ich glaube, das ist auch, wie du schon sagst, das für andere wichtig und für das Kind, dass es ihm gleichwertig daneben steht, dass es präsent ist, es bekommt ein anderes Selbstbewusstsein. Ich glaube, genau in der heutigen Zeit, in der es so viel um Spaltung geht, ist hier bei uns so das Verbindende eben wichtig. Ich habe dieses Beispiel mit Fernweh genannt und vielen anderen Dingen. So komme ich mit meinem Kind auch in Dialog und es merkt, genau das ist eigentlich mein Schatz, das ist mein Reichtum, dass ich da so viel habe und es trennt sich nicht. Das ist ja, das ist schon besonders.
Ja, das ist ganz, ganz toll. Also es ist wirklich ganz toll, was ihr gemacht habt. Ihr habt praktisch alle drei Frauen, die das jetzt gegründet haben, den Verlag, ihr habt diese drei Sprachen zur Verfügung. Ja. Deswegen passt ihr auch so perfekt zusammen. Genau. Und sie hat es geschrieben auf Deutsch?
Ja, das war eine Fügung. Also es war eigentlich gar nicht so, das war Zufall, Fügung. Ich habe mit vielen gesprochen, aber ich habe natürlich eine ganz andere Resonanz dann gehabt, als ich mit Vaslat gesprochen habe, die als Mutter und Muttersprache und dann auch noch dieselbe Sprache irgendwie das nachempfinden konnte, bei Warner genauso. Und Vaslat hat es zuerst, da merkt man eben auch, die dominante Sprache ist Deutsch. Sie hat es zuerst auf Deutsch geschrieben. Wir hatten da Übersetzerin. In dem Fall, es ist auch was ganz Besonderes, ist ihre Mutter Svaila Azrari. Sie ist eine der bekanntesten Journalistinnen, die auch übersetzt, und so haben wir uns entschieden. Wir hatten lange überlegt, machen wir das oder woanders, aber es war so spannend, weil sie dann mit ihrer Mutter auch nochmal viel intensiver darüber sprechen konnte, wie sie die Übersetzung haben möchte. Ich habe da auch die Rolle gehabt, die Vaslat konnte sich auf die Geschichte konzentrieren, Lektorat und so weiter habe ich mitgemacht sozusagen, weil es darum ging, wie klingt diese Übersetzung so, dass sie für ein Kind auch nachvollziehbar ist in der Muttersprache. Die Übersetzerinnen, also auf der...
Weil die Übersetzerin ist wirklich eine der berühmtesten Journalistinnen Afghanistans, lebt natürlich jetzt nicht in Afghanistan,
in Deutschland,
sondern in Deutschland, ja, weil das, und arbeitet von Deutschland aus für Exilmedien,
genau,
für verschiedene Medien,
ja,
aber auf Dari.
Auf Dari und Pashto,
beide Sprachen, Sprachen.
Das ist das Gute, genau. Und sie hat natürlich gelernt, wie man übersetzt, also in dieser Hochsprache und so weiter. Mhm. Und da haben wir eben einen Weg gefunden, das pragmatisch umzustellen. Da waren ganz viele Schleifen notwendig, also meine Kinder mussten sehr oft die Geschichten auch sich anhören oder auch viele andere, ja, damit wir da den richtigen Ton finden. Ton, aber auch die Wortwahl. Es musste ja genauso trotzdem klingen. Also wir wollten auch die Sprache nicht so sehr verändern. Also auf Pashto zum Beispiel hier die nächsten.
Ihr habt die nächsten, genau. Das heißt, ihr drei Frauen habt miteinander an der Übersetzung gearbeitet. Und diese Übersetzung war ja jetzt absolut zum Vorlesen, musste sie ja sein, in einer Sprache, die adäquat ist für Kinder. Und gleichzeitig ist es aber keine... sehr einfach, also es ist trotzdem lyrisch, es soll ja trotzdem die Lyrik Afghanistans so ein bisschen, habe ich jetzt das Gefühl,
ja,
nahebringen.
Schön, dass du das so sagst, ja.
Der, weil dieser Satz, den, also es ist jetzt eine ganz schöne Seite, die wir hier vor uns haben, mit wunderschönen Vögeln in allen Farbschattierungen, die irgendwie hoch in die grünen Bäume fliegen, ganz schön abstrakt und wunderschön gezeichnet. Und dazu steht, ein Vogel nach dem anderen flog empor und zeigte seine Gabe.
Ja.
Was ja im Prinzip auch das ist, was auf deine Kinder zutrifft, ne?
Genau.
Sie machen sich auf und zeigen ihre Gaben und sehen das als was Positives, aber solche Sätze zu übersetzen,
ja,
sind eben schwer für Kinder, auch für Vierjährige zu verstehen, ne?
Ja. Das ist es eben, und da ist wirklich bei jedem Wort die Frage, können wir empor verwenden auf Dari wiederum, auf Pashto, wenn es eine Mutter ist, die noch weniger als wir diese Muttersprache im Alltag hat. Wie soll sie das denn vorlesen, wenn sie das phonetisch eben vorliest? Also da war schon immer wieder so ein Spagat zwischen Anspruch, ich möchte das lyrisch, ich möchte diesen bestimmten Ton auch weitergeben, aber auf der anderen Seite muss es trotzdem einfach sein. Also da mussten wir schon auch zu dritt sehr viel an unseren eigenen Ansprüchen auch arbeiten. Sehr technisch ging es da auch manchmal auch um ganz kleine Wörter, das kennst du ja beim, ja, Übersetzen, und viel, viel ausprobieren. Ich glaube, das macht uns auch aus. Wir sind nicht aus dem Verlagswesen, wir haben auch nichts so direkt mit Übersetzen zu tun, hatten aber an unserer Seite viele Menschen, die eben da fachlich ausgebildet sind und das nochmal gegenprüfen konnten. aus dem Grund waren wir auch so frei. Jetzt beim zweiten, dritten, vierten Buch merken wir schon, dass wir da uns ja bestimmte Muster schon auferlegt haben. Vielleicht dadurch auch andere Scheuklappen.
Ihr habt euch ja dann, weil du gerade gesagt hast, ihr hattet euch einen großen internationalen Verlag gewendet, habt euch dann aber bewusst entschieden, selber einen zu gründen. Also ihr seid sehr frei in eurer Herangehensweise, genau. Weil ihr gemerkt habt, ihr wollt genau diesen Weg gehen. Ihr wollt selber bestimmen, ihr wollt selber genau dieses entwickeln, weil es gibt ja auch keine Vorlagen. Ihr habt jetzt praktisch die Pionierarbeit geleistet. Ja. Alle sind euch total dankbar und ihr könnt jetzt das ausgestalten. Ne?
Exakt. Das war ja unser Vorteil, aber auch auf der anderen Seite viele schlaflose Nächte, die wir durchgearbeitet haben. Aber es hat sich gelohnt.
Ja, und also ihr arbeitet dann immer ganz eng sozusagen mit der Übersetzerin, aber auch mit anderen Übersetzern zusammen.
Das war zum Beispiel jetzt auch bei den weiteren Büchern. Also wir haben jetzt ein neues Buch, das kommt im August heraus mit dem Verlag Boyens. Das ist ein Mitmachbuch. Also da werden die Kinder zum Beispiel aufgefordert, ein Fernglas zu bilden mit den Händen oder das Buch zu einem Zelt sozusagen umzustellen. Man kommt ganz anders in Dialog mit einem Kind und es sind viel weniger Texte drin. Und da haben wir ins Türkische und Kurmanji auch übersetzt, haben jetzt auch nach einem Jahr natürlich noch einen größeren Pool für Übersetzungen, sodass wir uns nochmal gegenprüfen lassen. Also wir haben einfach so die Prozesse noch mal schlanker machen können.
Das heißt, ihr beschränkt euch jetzt gar nicht auf Dari und Pacho, sondern ihr habt den Anspruch, ihr wollt für viele Menschen, für all die Sprachen, die bei uns in Deutschland als gleichwertige Sprachen existieren,
ganz
wollt
klar.
Ihr gerne, dass...
Das ist nur eine Frage der Zeit, hoffentlich.
Ja, genau, natürlich werdet ihr das schaffen, wenn ich dich hier so sehe,
ja,
klar.
Das hoffe ich sehr. Also das, was heißt das hoffe ich? Das ist das Ziel, dass in allen Buchhandlungen Bücher in vielen, vielen Sprachen stehen und das ist auch der Anspruch. Also das jetzt ist es auf Türkisch und Kurmanji dazugekommen und es werden jetzt eben weitere Sprachen dazukommen.
Und wollt ihr denn dieses zum Beispiel, der Vogel des Lichtes, wollt ihr das dann auch in andere Sprachen übersetzen oder bleibt der jetzt in seinem Kontext?
Nein, das wollen wir unbedingt in weiteren. Also wir haben es schon auf Kurmanji übersetzt.
Ach, das gleiche Buch,
Das gleiche Buch, okay. Was unser Verlag vielleicht auch nochmal besonders macht. Wir haben einen sogenannten Language Lab, also wo auch die Community gefragt wird, welche Sprachen wünscht ihr euch eigentlich, auf die wir gar nicht kommen. Also das heißt, sie können aus unserer Community können alle ihre Wunschsprachen nennen. Mhm. Und wenn da jetzt ganz viel für ein Buch, für eine bestimmte Sprache zusammenkommt, dann müssen wir einfach loslegen. Das ist so die Idee.
Ja, super.
Genau.
Das ist toll. Ja. Das ist wirklich toll, weil genau im Zuge dieser Beschäftigung mit den ganzen Sprachen habe ich ja jetzt auch nach Afrika geschaut, irgendwie nach West- und Ostafrika, wo man gemerkt hat, diese Sprachen, die sind vorhanden. Menschen sprechen die Sprachen, aber es gibt wirklich gar nichts darüber. Ja. Also Bambara und diese ganzen wunderschönen Sprachen, das ist ein toller Ansatz.
Tendenz steigend, das ist ja das Verrückte, die
natürlich.
Ganzen Sprachen. Und es bedeutet nicht, das muss ich immer wieder erwähnen, dass man etwas anderes wegnimmt. Also die Forschung belegt das ja auch immer wieder. Also etwas anderes meine ich, wenn Deutsch wird nicht zu kurz kommen, im Gegenteil. Also ich hatte das ja mit den zwei Wörtern zum Beispiel genannt, ein Horizont wird erweitert, kognitive Fähigkeiten und später auch, was die Identitätsfindung angeht. Das ist ein ganz starkes Plus natürlich, wenn du da alles vereinen kannst.
Ja, natürlich. Und dass man auch, was du vorhin erzählt hast, dass, als wir noch Kaffee getrunken haben, das fand ich auch total schön, dass man halt den Kindern dann sagt, ihr seid Deutschland auch.
Ja.
Also ihr seid das einfach oder ihr seid Deutsche und das ist aber, so ist aber unsere Realität jetzt und das ist was Wunderschönes. Also das finde ich ist
total schön. Dass es nicht verdrängt wird, dass mein Kind, genau, das habe ich ja versucht auch zu beschreiben. Also bei mir ist es ja nochmal besonders, weil ich erst mit 12 hierher gekommen bin. Erst aber so, dass ich sehr, sehr bewusst schon in meiner Kindheit eine andere Kultur, völlig andere Kultur, andere Werte vielleicht auch und dann später mit Tadschikistan, Usbekistan und Russland, dann Deutschland so viel erlebt habe, was mich vermeintlich trennen müsste davon, aber es... Eigentlich müsste man genau hier, also das haben wir für unsere Kinder entschieden, sagen, du bist Deutschland, weil zu dir eben auch alles andere gehört, weil ich da bin mit meinen Wurzeln, mit meiner Identität und ich kann das so selbstbewusst machen und dir auch im Alltag einfach ermöglichen. Da, du kannst dann selbst entscheiden, was du damit machst, aber ich schaffe dir den Zugang.
Mhm. Ja, total wichtig und super schön. Ja, interessant, was dann das Übersetzen in eurem alltäglichen Leben für eine Rolle spielt. Ne? Also ja, das finde ich echt interessant, dass man sozusagen über dieses Simultandolmetschen der Kinderbücher dazu kommt, einen Verlag zu gründen und dann diese ganzen verschiedenen Ebenen mit aufnimmt.
Ja, das ist schon, also es gibt ja einmal die Zielgruppe, sage ich mal, die wie ich jetzt sozusagen ohne Frage ihren Kindern Bücher vorlesen möchte. Es gibt natürlich auch die Muttersprache zum Beispiel sehr gut schon können und Deutsch eher noch lernen müssen. Das habe ich jetzt auch über Kita, Schulen und so weiter erfahren, dass es für die auch eine Bereicherung ist, ein Bestsellerbuch, Kinderbuch eben in der Muttersprache ihrem Kind vorzulesen. Das hat ja auch nochmal so eine Transferleistung. Also zum Beispiel über Ostern, Weihnachten oder sonst was. Nicht irgendwie so abstrakt mit Kindern sprechen, sondern dann dieses Buch ganz selbstverständlich auf Dari zum Beispiel vorlesen. Verstehst du, was ich meine?
Na klar, also die Häschenschule. Ich meine,
ich ja ganz locker einfach meinem Kind dann auf Dari vorlesen oder auf Pashto vorlesen oder auf Tigrinya vorlesen, egal welche Sprache. Damit schaffe ich auch diese Brücke zu diesen Menschen. Also es sind ja nicht nur die, wie ich ja zum Beispiel, einen Zugang selbstverständlich haben. Es sind ja auch viele weitere Gruppen, die jetzt damit angesprochen werden. Und ich glaube, das ist... Ja, das ist ja auch wichtig.
Ja, natürlich, das sind Schulhofgespräche. Also ich meine, man möchte ja auch, also wenn du sagst, eine Sprache, ein Gesicht, dann bist du ja auf Dari festgelegt in dem Gespräch mit deinem Kind, aber du bist auch die Person, die vorliest.
Ja.
Und dein Kind ist im Kindergarten und spricht über das Pupspulver oder weiß ich nicht, was da so ist, Harry Potter.
Ja.
Es gibt ja immer so Ströme von Büchern, die alle lesen und darüber sprechen sie ja auch alle. Das heißt, ganz logisch, dass die eigentlich übersetzt werden müssen, damit man die vorlesen kann. Weil natürlich kann man die nicht einfach wegdolmetschen. Ja, das ist super, super, super wichtig. Und wie funktioniert das jetzt mit den Sprachen? Also wenn ihr habt einen Übersetzerpool euch aufgebaut oder ihr habt Kontakt zu Übersetzern und das ist ja ein ganz schöner Anspruch, wenn ihr sagt, ihr geht auf all diese Sprachen ein, wo es ja nicht so viele Übersetzerinnen gibt. Wie macht ihr das? Wie kommt ihr an die Communities? Wie kommt ihr an die ÜbersetzerInnen? Und
ja, das ist nicht einfach, aber jetzt seit 6 Jahren bin ich jetzt sozusagen in diesem Feld so intensiv drin und ich habe über viele Personen, die auch fachlich da drin sind, also Kübra Gümşay, die das Buch Sprache und Sein geschrieben hat ein tolles Netzwerk.
Großartiges Buch, tun wir euch in die Shownotes, müsst ihr alle lesen.
Ja, bitte, das ist wirklich toll. Und dann natürlich auch Vaslat, meine Mitgründerin, die bei der Deutschen Welle arbeitet, da ist natürlich auch ein wahnsinnig tolles Pool dabei. Und so wie jetzt mit dir, also ich habe da ja auch jetzt vielleicht Kontakte, das kommt dann, das ergibt sich. Also wir sind da gar nicht so systematisch aufgebaut und sind in der glücklichen Situation, dass wir immer wieder über Kontakte an die richtige Person kommen.
Ja, und ihr habt aber auch einen Beirat gegründet.
Wir haben einen Beirat gegründet, genau im Zuge der, also vor der Gründung schon sogar, mussten wir das so ein bisschen machen. Um einfach nochmal das Fundament sozusagen zu setzen, was Mehrsprachigkeit forschungsseitig angeht, dann Übersetzung, das haben wir gemacht, ja. Auch mit Kübra Gümşay, die uns da ganz tolle Kontakte vermittelt hat.
Das heißt, ihr habt einen Beirat, also das sind sozusagen Menschen, die hier in Deutschland oder in Europa sind und Übersetzerinnen und Autorinnen, die auch in Europa leben oder in Deutschland. Aber arbeitet ihr auch mit Frauen zum Beispiel in Afghanistan zusammen? Arbeitet ihr auch mit Übersetzerinnen in anderen Ländern zusammen? Oder?
Das ist der Anspruch, dass wir bestimmte Geschichten übersetzen und illustrieren, die dann zum Beispiel original aus Afghanistan kommen. Weil es gibt eben diese Frauen in Afghanistan, die zeitgemäß malen und schöne Geschichten schreiben können. Und dann muss ich nur noch mal das Ganze in Deutsch übersetzen, weil der Anspruch ist ja weiterhin da, dass eine Mutter, die dominant, sage ich mal, Deutsch spricht, die A-Sprache ist Deutsch und sie möchte aber ihre Muttersprache dazu holen, die wird zuerst auf Deutsch etwas für sich lesen, um überhaupt die Geschichte zu verstehen. Und dann wird sie diese phonetische Umschrift zum Beispiel lesen. Wenn eine Geschichte aus Afghanistan schon so modern geschrieben ist, von der Haltung, das ist was ich will es gar nicht sagen, moderner ist, aber so, was unsere Werte hier auch widerspiegelt und auch vieles aber auch aus dem Kulturraum mitbringt, eben das Verbindende. Diese Frauen können wir natürlich einbinden. Dadurch schaffen wir auch nochmal einen Mehrwert. Wir würden diese Frauen in Afghanistan beschäftigen, die ja gar nicht arbeiten.
Genau, das wollte ich fragen.
Vollkommen ausgeschlossen.
Wie funktioniert das denn? Ihr habt Kontakte.
Wir haben Afghanistan
und die übersetzt. Es gibt natürlich auch Übersetzerinnen in Afghanistan, die aus verschiedenen Sprachen in verschiedene Sprachen übersetzen. Aber die dürfen nicht arbeiten zurzeit. Also wie ist das für die Situation für Frauen zurzeit in Afghanistan?
Ja, also die Schlagzeilen, dass eben ein Arbeitsverbot besteht, bestätigen alles. Also die dürfen das Haus nicht ohne Begleitung verlassen. Es gibt extrem viele Verbote. Also das greift wahrscheinlich zu weit, wenn ich darauf so stark jetzt eingehe. Aber um einfach auf deine Frage einzugehen. Wir würden für diese Frauen auch eben eine Möglichkeit schaffen zu arbeiten. Sie dürfen nämlich von zu Hause aus teilweise arbeiten. Das hängt dann eben von diesen Kontakten ab. Die haben wir. Wir sind in der glücklichen Situation hier zum Beispiel bei Afghanistan oder auch Iran. Wir wollen auch unsere Bücher auf Farsi übersetzen, dass wir diese Kontakte haben. Wir können diese dann nutzen.
Und ihr könnt den Frauen praktisch unter der Hand Arbeit geben, dass sie wieder ihren Beruf ausüben
können. Sie können übersetzen. Wir haben Illustratorinnen und wir haben verschiedene andere Kooperationsmöglichkeiten, die wir anstreben.
Also auch Illustratorinnen, die in Afghanistan dann arbeiten können für euch und ihr könnt auch kommunizieren und die Sachen, das ist ja eigentlich richtig wunderbar.
Das wäre schön. Also das ist eigentlich auch die große Vision, dass eben neben diesen Büchern, wir haben jetzt Simurgh geschrieben, das hat Vaslat geschrieben, die hier aufgewachsen ist sozusagen. Mhm. Und wie spannend wäre es, wenn man jetzt aus Afghanistan etwas, was jetzt 2026 gesehen, also eine Illustratorin, wie gestaltet sie die Farbwelt, wie gestaltet sie sonstiges? Und das könnte man hier einem Kind dann zur Verfügung stellen.
Genau, weil natürlich die, was wir an Schlagzeilen hören über Afghanistan, genau, wir können es leider nicht vertiefen, müssen wir aber auch nicht, weil die Vaslat das wirklich sehr schön auch über Feminismus und alles Mögliche kann man sehr gut bei der Deutschen Welle nachhören und sich dann ein Bild machen. Man aber schon die Vorstellung, eine sehr düstere Vorstellung von Afghanistan hat und ich jetzt ganz naiv geguckt, mir denke, was kann eine Frau da machen oder was gibt es überhaupt modernes Grafikdesign? Gibt es überhaupt moderne Sprache? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, solche offenen Bücher dort, die kann man sicher dort nicht schreiben und nicht veröffentlichen, aber Frauen denken das natürlich und können das ja
die
auch.
Die denken, dass die Kompetenzen haben, die und wir würden ganz neue Potenziale, Möglichkeiten eben schaffen und auch neue Perspektiven und
ein Zugang, ich meine, das ist ja auch für eure Kinder wichtig, wenn du eine Sprache sprichst, eines Landes, was dir von deinen Großeltern erzählt wird und was jetzt in so einer restriktiven Situation ist, dann hast du ja auch ein altes Land praktisch, aber du willst ja auch den Zugang, ihr könnt ja nicht fahren, du kannst deinen Kindern ja nie Afghanistan zeigen zurzeit.
Ich kann im Moment, nein, das ist wirklich schwierig und über solche sehr konkrete Inhalte, oder wie soll ich das sagen? Ja, also einfach ein Buch kann ich ja das Positive, ein ganz anderes Bild eben zeigen und mit meinem Kind sprechen. Das ist, ermöglicht eben einen ganz anderen Zugang zu seinen Wurzeln.
Ja.
Und auch für mich, ich glaube auch viele, die unser Verlag unterstützen, sehen das eben auch. Das ist ein Verlag, wo eben auch solche Bücher ein neues Selbstbewusstsein für Muttersprache schaffen, neues Selbstbewusstsein aber auch für Produkte aus diesen bestimmten Ländern. Also es ist nicht nur dieser karikative Ansatz, sondern dahinter steckt ja auch eine gewisse Kaufbereitschaft. Ich bin bereit, solche Produkte zu unterstützen. Ich möchte die und wenn ich dann eben weiß, die sind sogar von einer Illustratorin aus Afghanistan, aus dem Iran, hoffentlich bald auch aus Äthiopien oder Eritrea und so weiter, dann ist es ja...
Das ist so schön an euren Büchern, dass man jenseits von diesen Nachrichten, Fernsehbildern von Burka, verschleierten Frauen ein Bild kriegt, dass dahinter natürlich selbstbewusste junge Frauen stehen, die jetzt nicht arbeiten dürfen, aber die denken ja und sind da. Das finde ich ist eigentlich total total toll und total wichtig, dass er das macht. Richtig gut. So, jetzt haben wir doch noch ein bisschen die Politik touchiert. Das ist aber auch ganz schön. Und eigentlich glaube ich, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden.
Das stimmt.
Aber wir können nicht. Wir hoffen jetzt, ach, was wir noch vergessen haben, ihr macht natürlich auch Hörbücher und ihr erweitert eure Palette, weil ihr ja eben so hochprofessionelle Frauen seid, werden wir noch ganz, ganz viel bekommen. Das ist ganz wunderbar. Bestimmt seid ihr auch auf der Buchmesse in Frankfurt und alle werden euch kennenlernen. Schaut euch das alles in den Shownotes an. Und wir enden eigentlich immer damit, dass ich frage, welches Buch soll man denn mal lesen über Afghanistan oder überhaupt? Aber weißt du was? Ich beantworte die Frage jetzt für dich selber.
Okay.
Ich würde sagen, kauft euch doch mal alle das Buch Vogel des Lichtes, Simurgh, weil ich finde das so wunderschön. Und das können sich jetzt mal alle Mütter und Väter kaufen, die Lust haben, was vorzulesen und andere Schriftarten zu lesen. Ja, dann können wir euch allen nur empfehlen, setzt euch mit euren Kindern hin, holt euch dieses wunderschöne Buch, schaut es euch an, lest es vor, guckt euch an, wie Dari und Pashto, was das für eine wunderschöne Schrift ist. Ich finde, schon allein dafür lohnt sich, das Buch anzugucken. Und dann vielen Dank dir, dass ich hier sein durfte in Frankfurt, für das tolle Gespräch und euch allen dreien vielen Dank für diese wunderbare Idee mit dem Verlag. Ich glaube, es werden euch ganz, ganz viele Leute dankbar sein dafür.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja.
Genau. Vielen Dank.
Gut. Na dann, vielen Dank fürs Zuhören euch da draußen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Über Übersetzen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann bleibt dabei, schreibt uns, gebt uns ein Feedback, was ihr noch für unterrepräsentierte Sprachen hören wollt oder was ihr für Ideen habt. Wir nehmen das voll gerne auf und bewertet uns bei den Podcatchern, wenn ihr uns unterstützen wollt. Ihr findet auf unserer Website alles. Selbst die kleinen Beträge, die uns schon so viele überwiesen haben, die helfen uns wahnsinnig, um unsere Infrastruktur am Laufen zu haben. Und erst haben wir gedacht, wir müssten aufhören, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir reden einfach weiter. Es gibt noch so viele Sprachen auf der Welt. Also, wenn ihr dabei bleibt, wir bleiben auf jeden Fall dabei. Tschüss, macht's gut. Bis bald.
Wij willen vertalen. Wij willen tolken. Hun spreekt niet meer door
И, por supuesto, hablar de la traducción. Переводчик.
Переводчик.
Ты переводчица?